Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ming und du hörst The Mindful Journey. In dieser Folge gebe ich dir eine kleine Einführung in die buddhistische Psychologie. Was ist überhaupt der Buddhismus? Worin unterscheidet sich die buddhistische Psychologie zur westlichen? Und welche zentrale Rolle spielt dabei die Achtsamkeit? Los geht's! Ich möchte hierbei ganz kurz auf den Buddhismus eingehen. Der Buddhismus ist sehr praxisbezogen. Ich gehe hier nicht auf Zahlen, Daten, Fakten ein, sondern ich möchte dir hier gleich ein tieferes Verständnis mitgeben. Denn der Buddhismus und die buddhistische Lehre, die halten auch einige wertvolle Impulse bereit, die uns dazu verhelfen, auch mit herausfordernden Situationen umzugehen. Auch mit negativen Emotionen, wie mit Trauer, Schmerz, mit Sorgen, Ängsten, Zweifel. Und es geht nicht darum, alles Negative auflösen zu wollen oder auch aufzulösen, sondern eher die Frage, wie du damit umgehen kannst und mit welcher inneren Haltung du dabei herangehst. Und im Buddhismus dreht sich alles um das Thema Leiden. Und der Buddhismus sagt dir, dass das Gefühl von Trennung dich leiden lässt. Ein kleines Beispiel auch aus meinem Leben. Ich habe Freiheit und Sicherheit sehr lange als etwas voneinander Getrenntes gesehen. Und als ich mir dessen bewusst war, dass ich durch diese Sichtweise nicht damit glücklich werde, bin ich neben der angewandten westlichen Psychologie auch auf die buddhistische Psychologie gestoßen. Und der Buddhismus gibt uns dabei einen Weg vor, wie wir unser Leiden auch transformieren können. Und an dieser Stelle möchte ich dir gerne sagen, dass ich viele verschiedene Konzepte, Methoden, Modelle mir angeschaut habe und aus jedem einzelnen Bereich mir das, was sich für mich stimmig angefühlt hat, rausgepickt, rausgenommen und vor allem dann auch vieles aus der buddhistischen Psychologie mitnehmen konnte, um Ruhe und Klarheit zu schaffen und ich auch mit Emotionen anders umzugehen lerne, um Freiheit und Sicherheit in meinem Leben auch zu integrieren, war es für mich wichtig, Grenzen zu setzen und Grenzen nicht als trennend zu sehen, sondern als etwas Verbindendes. Denn wenn ich mir Grenzen setze, dann zeigen mir die Grenzen, wozu ich im Leben Ja sage, wen ich einladen möchte, für wen und was ich mich öffne. Und durch diese Grenzen geben sie mir einen sicheren Raum und gleichzeitig auch den Freiraum, mich entfalten zu können. Und das war eines meiner größten Erkenntnisse gewesen, was mir sehr viel Leichtigkeit in mein Leben gebracht hat. Im Buddhismus gibt es die vier edlen Wahrheiten, an denen du dich orientieren kannst, um auch Leiden zu verstehen. Das heißt, die erste edle Wahrheit ist, dass das Leben an sich Leiden ist. Wir kommen auf die Welt und erkennen, dass es Leiden im Leben gibt. Die zweite edle Wahrheit ist, zu erkennen, was die Ursachen sind des Leidens. Die dritte edle Wahrheit ist, genau dieses Leiden anzunehmen. Und die Bereitschaft erstmal zu haben, etwas zu verändern, loszulassen und zu transformieren. Veränderungen auch zu akzeptieren, sich nicht an einen bestimmten Zustand zu klammern und sich nicht der Veränderung zu unterwerfen, sondern hinzugeben. Und die vierte edle Wahrheit besteht aus dem Weg, der aus dem Leiden herausführt. Und die vierte Wahrheit spricht dadurch den edlen achtfachen Pfad an. Der achtfache Pfad ist eine ganzheitliche Lebensführung, die dich dabei unterstützt, aus dem Leiden herauszukommen und zu transformieren. Nun kommen wir mal zur westlichen Psychologie und ein paar wesentliche Fakten. Also unser Bewusstsein und Unterbewusstsein bestimmen unser Sein. Das heißt, unser Bewusstsein ist sehr stark mit der Entwicklung unserer Großhirnrinde verknüpft. Das heißt, wir haben verschiedene Hirnareale, unter anderem auch das Großhirn, was verantwortlich ist für rationales, analytisches Denken und der auch den Ton angibt. Dann haben wir noch ältere Gehirnareale, die unser Unterbewusstsein steuern, wie beispielsweise unser limbisches System, bestehend aus der Amygdala und aus dem Hippocampus. Und unser limbisches System verarbeitet Emotionen und speichert all unsere Erinnerungen, Erfahrungen und dient sozusagen auch als Gedächtnisspeicher. Es gibt ein sehr bekanntes Modell, das Eisbergmodell des Bewusstseins. Und es wird auch oft im Coaching oder auch in der Kommunikation als Kommunikationsmodell angewandt, um genau die ganze Sache mit dem Bewusstsein und mit dem Unterbewusstsein zu veranschaulichen. Was ist das Eisbergmodell? Stell dir einen Eisberg vor, der auf der Wasseroberfläche schwimmt. Und nur ein kleiner Teil, etwa 20% des Eisbergs, siehst du. Es ist sichtbar für dich, während der wesentlich größere Teil, ungefähr 80%, unter der Wasseroberfläche verborgen ist. Und was im unsichtbaren Teil liegt, ist die eigene Wahrnehmung auf uns selbst und auf andere. Und Ziel des Eisbergmodells ist es, genau das, was unter der Wasseroberfläche verborgen ist, hochzuholen, an die Oberfläche sichtbar zu machen. Und die buddhistische Psychologie arbeitet mehr am Geist und bezieht Tod, Vergänglichkeit, Leiden auch mit ein. Du musst nicht glauben, was der Buddhismus sagt, die buddhistische Lehre vorgibt. Du musst auch nicht glauben, was der Buddha damals gesagt hat, aber du kannst deine eigenen Erfahrungen machen. Denn die höchste Form der Ignoranz ist es, wenn du etwas ablehnst, über das du noch gar nichts weißt. Zur buddhistischen Psychologie habe ich auch noch eine kleine Buchempfehlung für dich. Packe ich gerne in die Shownotes rein. Und der Buchtitel heißt Die Heilkraft buddhistischer Psychologie von Thich Nhat Hanh. Und wenn wir verstehen, wie unser Geist funktioniert, dann wird auch die Praxis einfach. Das heißt, die buddhistische Psychologie ist nichts anderes als die Wissenschaft des Geistes. Und in der buddhistischen Psychologie unterscheidet man 4 verschiedene Ebenen, auf die ich nochmal ganz kurz eingehen werde. Die 4 Ebenen des Bewusstseins sind einmal das Geistbewusstsein, das Sinnesbewusstsein, das Speicherbewusstsein und das Bewusstsein des Manas, was wiederum auch in unserem Speicherbewusstsein sitzt. Unser Geistbewusstsein gleicht auch unserem Bewusstsein. Es ist unser rationaler Verstand, der auch Entscheidungen trifft, bewertet, urteilt, Ideen sammelt, auch Pläne schmiedet. Es ist sehr energieaufwendig und unglaublich komplex. Und neurophysiologisch sitzt es in unserer Großhirnrinde, also eines unserer jüngsten. Dann gibt es noch das Sinnesbewusstsein und das umfasst unsere 5 Sinne, also Hören, Schmecken, Riechen, Sehen, Fühlen, also das haptische Berühren. Dann haben wir noch das Speicherbewusstsein. Da sitzt das Erinnerungsvermögen, unser Unbewusstsein. Es wird auch als Wurzelbewusstsein bezeichnet. Und das speichert alles ab, was wir erlebt haben und im Leben auch erfahren durften. Das formt gleichzeitig auch unsere Persönlichkeit und die Sicht auf die Welt. Dort sitzt auch unser Emotionsgedächtnis, also unser limbisches System mit der Amygdala, mit dem Hippocampus. Dann gibt es noch das Manas-Bewusstsein und Manas sitzt auch in unserem Speicherbewusstsein. Das Manas ist sehr, ja, tricky, denn übersetzt heißt es Täuschung oder auch Illusion. Das heißt, Manas verzerrt unsere eigene Wahrnehmung im Speicherbewusstsein durch gesellschaftliche Normen, durch nicht fördernde Glaubenssätze, durch Konditionierungen, die uns vorschreiben, wie wir uns zu verhalten haben, wie wir durch das Leben gehen sollten. Und damit du verstehst, was Manas überhaupt ist oder was die größte Herausforderung ist, aus diesem Modus auch rauszugehen. Um dir mal ein Beispiel zu nennen, wie Manas sich auswirkt, siehst du dann auch, wenn Menschen sich verlieben. Denn wenn wir uns in jemanden verlieben, dann verlieben wir uns nicht wirklich in ihm oder sie, sondern wir verlieben uns in ein Bild, was wir uns selber gemalt haben, und lieben aber gar nicht die Person an sich, sondern wir lieben diese Vorstellung, die wir haben von dieser Person. Das heißt, wir lieben nur das Bild, was wir uns selber geschaffen haben von der Person. Und genau das führt am Ende zu Leid und Enttäuschung. Und das ist Manas. Aber genau da können wir ausbrechen, indem wir die buddhistische Psychologie anwenden. Wir sehen oftmals die Dinge nicht, wie sie sind, sondern wir sehen sie so, wie wir sind. Was für ein Bild wir haben. Und ein zentraler buddhistischer Wert ist die Achtsamkeit. Und Achtsamkeit ist eines der grundlegenden Elemente der buddhistischen Lehre und auch in der buddhistischen Psychologie. Das heißt, durch Achtsamkeitsübungen können wir mehr Licht und mehr Klarheit in unsere Sicht der Dinge bringen und tappen dabei nicht in die Falle des Manas, also der Täuschung. Und auch traditionell hat das Konzept der buddhistischen Psychologie auch zwei Bedeutungsebenen. Zum einen ist es das Speicherbewusstsein. So, wie kannst du das vorstellen? Unser Speicherbewusstsein ist der Garten und unser Geistbewusstsein ist der Gärtner. Zum einen entwickeln und kultivieren wir Achtsamkeit für das Speicherbewusstsein, für unser Erinnerungsvermögen, indem wir einen Samen der Achtsamkeit setzen und ihn durch unser Geistbewusstsein pflegen und regelmäßig wässern und Achtsamkeit auch in Aktion treten lassen. Denn Achtsamkeit ist eine besondere innere Haltung, die dabei hilft, auch mal auf dein Unterbewusstsein zu hören und auch dein Speicherbewusstsein, dein Unbewusstsein besser kennenzulernen. Und was meine ich mit Achtsamkeit in Aktion? Was es sehr gut veranschaulicht, ist das Modell Reiz, Raum und Reaktion, also einen achtsamen Raum schaffen, um erstmal unsere eigenen Gedanken aufmerksam und urteilsfrei zu beobachten und danach bedacht handeln, anstatt reflexhaft zu reagieren. Und für den Anfang reicht es erstmal, wenn du dir einfach mal etwas Zeit für dich nimmst und dich für ein paar Minuten nur auf deine Atmung konzentrierst. Und das ist erstmal der erste Einstieg, sich selber zu spüren und den eigenen Körper wahrzunehmen. Sich dann auch selbst daran zu erinnern, einfach mal im Moment zu sein. Und da hilft dir beispielsweise eine Atembeobachtung. Ich verlinke die Folge unten in den Shownotes. Ich habe dazu schon eine kleine Achtsamkeitsübung aufgenommen, wo du für eine Minute lang deinen Atem beobachtest. Und Achtsamkeit bedeutet dann auch, sich seiner Emotion bewusst zu werden und im nächsten Schritt aufmerksam und achtsam wir uns dann auch mit genau den Emotionen auseinandersetzen, uns darum kümmern und vor allem lernen, damit umzugehen. Das heißt, in unserem Speicherbewusstsein wurden ganz viele kleine Samen gesät. Und jetzt ist unsere Aufgabe, mit unserem Geistbewusstsein diese Samen zu wässern, damit daraus eine wunderschöne Blume entstehen kann und sie dann auch sichtbar wird. Mit starken Wurzeln und wunderschönen Blüten. Das war eine kurze Einführung in den Buddhismus und in die buddhistische Psychologie mit ein paar interessanten Einblicken in unser Gehirn. Und falls dir die Folge gefallen hat und hilfreich für dich war, freue ich mich auf eine Bewertung auf iTunes. Abonniere sehr gerne den Podcast The Mindful Journey und wir hören uns in der nächsten Folge.